Heute vor 2 Wochen hat ja hier Jim Lyons gepredigt und das war eine sehr herausfordernde Botschaft, die wir da gehört haben. Es ging darum, ob wir uns selber leben wollen oder dem, der für uns gestorben und auferstanden ist. Ich habe mir einen Satz gemerkt, den er zitiert hat von dem alten Kirchenvater Tertullian, der gesagt hat, einer, der sich selbst lebt, der für sich lebt, das ist ein großer Segen für die Welt, wenn er stirbt. Wenn er stirbt. Vorher nicht, ja. Vorher ist er nur den anderen im Weg. Also, so welche wollen wir nicht sein, die sich selbst leben, sondern dem, der für uns gestorben und auferstanden ist. Und ich möchte euch gerne heute Morgen mal ein Ehepaar vor Augen stellen, die ihr vom Namen her bestimmt kennt, aber die das in beispielhafter Weise zeigen, was es heißt, dem Herrn zu leben. Ganz schlichte, unscheinbare Leute, die nicht so im Vordergrund standen wie Paulus oder die anderen Apostel, aber trotzdem sehr gesegnet. Apostelgeschichte 18, wir lesen die Verse 1 bis 3. Es geht um Aquila und Priscilla. Apostelgeschichte 18, 1 bis 3. Da heißt es, danach schied er, Paulus, von Athen und kam nach Korinth. Und er fand einen Juden namens Aquila aus Pontus gebürtig, der kürzlich aus Italien gekommen war und Priscilla, seine Frau, weil Claudius, der römische Kaiser, befohlen hatte, dass alle Juden sich aus Rom entfernen sollten. Er ging zu ihnen, und weil er gleichen Handwerks war, blieb er bei ihnen und arbeitete, denn sie waren Zeltmacher ihres Handwerks. Bis dahin. Wir wollen heute Morgen 4 Fragen stellen, nämlich: Was teilt uns das Neue Testament über die beiden mit, über Aquila und Priscilla? Wie begann ihr Dienst für den Herrn? Was kennzeichnete ihr Leben und Wirken aus? Und dann, welche Bedeutung hatten Aquila und Priscilla für andere? Erste Frage: Was wissen wir über dieses Ehepaar? Die Antwort ist einfach: sehr, sehr wenig. Hier in Apostelgeschichte 18 haben wir gerade die entscheidenden Informationen bekommen. Das ist der grundlegende Abschnitt über das Leben dieser beiden. Und dann kommen sie noch an 4 weiteren Stellen vor im Neuen Testament, die wir dann nachher auch alle noch streifen werden. Aber das sind sehr wenige Informationen. Was erfahren wir? Aquila und Prisca, oder Priscilla, wie der volle Name ist, Prisca ist die Abkürzung, waren jüdischer Abstammung, Juden, aus Pontus, Kleinasien. Und dann sind sie irgendwann nach Rom umgezogen. Wir wissen nicht genau, wo sie zum Glauben kamen an Jesus Christus. Es gibt 2 Möglichkeiten, oder 3. Entweder sind sie schon in ihrer Heimat Pontus zum Glauben gekommen, denn am Pfingsttag in Jerusalem waren Leute auch aus Pontus, Kleinasien. Und die haben wahrscheinlich das Evangelium dorthin getragen und es kann sein, dass sie dort zum Glauben gekommen sind, in ihrer Heimat. Vielleicht sind sie in Rom zum Glauben gekommen, dort gab es Christen. Oder sie sind erst durch die Begegnung mit dem Apostel Paulus zum Glauben gekommen. Das sind die 3 Möglichkeiten. Spielt keine Rolle. Auf jeden Fall, sie kamen zum Glauben und Jesus Christus wurde ihr Herr. Im Jahr 49 nach Christus hat der Kaiser Claudius ein Edikt, ein Erlass herausgegeben. Und zwar hat es da vorher Tumulte gegeben in Rom. Und dann hat der Claudius nicht lange rumgefackelt. Der hat gesagt, irgendeinen Schuldigen brauchen wir brauchen einen Sündenbock. Dann hat er gesagt, die Juden, die sind mal wieder schuld gewesen. Hat er ein Edikt erlassen, Juden raus. Alle Juden müssen Rom verlassen. Es war oft so, dass die Juden dann herhalten mussten für solche Sachen. Und das ist eine der wenigen zeitgeschichtlichen Ereignisse, die wir genau datieren können. Das war im Jahr 49 nach Christus, das steht fest. Denn das ist in der außerbiblischen Geschichtsschreibung belegt, dass es dieses Jahr war. Also sie mussten Rom verlassen, Hunderte, Tausende von Juden mussten einfach gehen, weil der Kaiser gesagt hat, raus. Der hat nicht lange gefragt, was das für diese Leute bedeutete. Die hatten ein Geschäft aufgebaut, die mussten eine neue Existenz gründen, die mussten wieder einen neuen Kundenstamm aufbauen. Sie waren Handwerker, sie waren Zeltmacher, sie mussten gehen. Ja, die Welt ist groß, dann wussten sie nicht wohin. Vielleicht haben sie gebetet und der Herr führte sie nach Korinth, nach Griechenland, in eine andere große Stadt. Das sind die Informationen, die wir hier hatten, Apostelgeschichte 18, 1 bis 3. Jetzt stellen wir die zweite Frage. Wie begann ihr Dienst für den Herrn? Paulus kommt von Athen nach Korinth und wartet in Korinth auf Silas und Timotheus. Hier führen jetzt zwei Linien zusammen. Es ist oft so, dass Gott Führung schenkt, dass er Begegnungen schenkt. Der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber hat einmal gesagt, das Leben besteht aus Begegnungen. Und das stimmt. Ein Großteil unseres Lebens sind Begegnungen. Heute Morgen begegnen wir wieder einander. Wir lernen neue Geschwister kennen, ja? Wir begegnen uns hier und natürlich die wichtigste Begegnung mit dem Herrn. Und so führt der Herr hier Menschen zusammen, die sich nicht kannten, und aus dieser Begegnung sollte Großes werden für sein Reich. Wir haben auch schon manchmal solche Begegnungen erlebt, dass wir ein Arzt-Ehepaar kennenlernen durften. Wir begegneten uns in Norditalien. Wir kannten uns nicht, wir begegneten uns dort. Und 8 Monate später sind wir in ihr Haus gezogen und durften mit ihnen zusammen in ihrem Haus eine Gemeinde gründen in Mannheim. Das war eine Begegnung, die hat unser Leben sehr verändert. So schenkt der Herr manchmal Begegnungen. Und hier auch Paulus und Aquila und Priscilla, die treffen zusammen in Korinth. Es heißt hier, Paulus war Zeltmacher und er fand diesen Aquila und Priscilla, einen Juden namens Aquila, fand er. Und weil er auch seines Handwerks Zeltmacher war, blieb er bei ihnen und arbeitete. Sie stellten auf einmal fest, sie haben den gleichen Beruf, Zeltmacher, und der Aquila und Priscilla hatte da wieder eine kleine Existenz aufgebaut. Und als Paulus sagte, ja, das kann ich auch, das habe ich auch gelernt. Die Theologen damals, die mussten nämlich einen Beruf lernen. Es würde den heutigen Theologen auch nicht schaden, wenn sie einen Nagel in die Wand klopfen könnten, ja, wenn sie vorher ein bisschen was gelernt haben, jedenfalls, wie man Werkzeuge benutzt. Und so war das damals. Paulus hatte Zeltmacher gelernt, textilverarbeitende Industrie, und so konnten sie zusammen arbeiten. Wir fragten, wie begann ihr Dienst für den Herrn? Ganz einfach, sie nahmen Paulus in ihren Betrieb und ihr Haus auf und übten Gastfreundschaft. So fing es an, mit Gastfreundschaft. Sie nahmen ihn auf. Das ist wirklich ein kleiner Anfang, aber ein gesegneter. Jemand hat mal gesagt, wer das Kleine tut, als sei es etwas Großes, dem gibt Gott dann auch, dass er das vermeintlich Große tun kann, als sei es etwas Kleines. Sein Geheimnis, ja? Wer das Kleine tut, als sei es etwas Großes in Gottes Augen, dem gibt Gott dann auch, dass er das vermeintlich Große, was in Menschenaugen groß ist, bei Gott vielleicht gar nicht, aber dass er das auch tun kann, als sei es etwas Kleines. Paulus blieb 1,5 Jahre in ihrem Haus. Paulus war 18 Monate lang in Korinth und da entstand ein Team. Paulus war ein Teamarbeiter. Das war kein Einzelkämpfer. Überall, wo wir ihn finden, nahm er Menschen mit hinein in sein Team und hat sie dabei zugerüstet. Und die wuchsen dabei und wurden immer gebräuchlicher. Und später haben sie die Arbeit ohne ihn weitergeführt. Und so war es auch hier. Er nahm sie mit in das Team. Und das ist natürlich nicht ohne Auswirkung geblieben auf die beiden. Ihr müsst euch mal vorstellen, sie haben tiefe geistliche Gemeinschaft gehabt, Gebetsgemeinschaft mit dem Apostel Paulus, jeden Morgen, ja, und ihn zu erleben, seine Leidenschaft zu sehen, den glühendsten Zeugen des Evangeliums, den es je gegeben hat auf dieser Erde, den Apostel Paulus. Ihn hatten sie in ihrem Haus und das blieb nicht ohne Auswirkung. Ohne dass sie es merkten, wurden sie zubereitet für einen schwereren Dienst im Reich Gottes, durch den sie später dann weiteren Segen bringen würden. Das wussten sie da noch nicht, aber zuerst einmal waren sie in der Schule, im Team, bei dem Apostel Paulus. Dann lesen wir weiter in Apostelgeschichte 18, ab Vers 18. Jetzt ziehen sie nämlich um, von Korinth nach Ephesus. Lesen wir Apostelgeschichte 18, 18. Nachdem aber Paulus noch viele Tage dageblieben war, nahm er Abschied von den Brüdern in Korinth und segelte nach Syrien ab und mit ihm Priscilla und Aquila, nachdem er sich in Kenchrea das Haupt hatte scheren lassen, denn er hatte ein Gelübde. Darüber rätseln die Ausleger schon fast 2000 Jahre, was der Paulus da wohl für ein Gelübde gehabt hat, dass er sich sogar das Haupt hat scheren lassen, eine Glatze hat schneiden lassen und er hatte ein Gelübde. Manche meinen, dass er weiterhin unverheiratet bleiben wollte, manche sagen, dass er sich hier in einer neuen Weise dem Herrn ausgeliefert hat, wir wissen es nicht. Ich bin gespannt drauf, wenn wir ihn einmal fragen können im Himmel, ja, was er hier für ein Gelübde abgelegt hatte. Sie kam aber nach Ephesus und er ließ jene dort zurück. Hören wir, er ließ die beiden in Ephesus zurück, Aquila und Priscilla. Er selbst aber ging in die Synagoge und redete sich mit den Juden. Als sie ihn aber baten, dass er längere Zeit bleiben möchte, willigte er nicht ein, sondern nahm Abschied von ihnen und sagte, ich werde, wenn Gott will, wieder zu euch zurückkehren. Und er fuhr von Ephesus ab und als er zu Caesarea gelandet war, ging er hinauf, begrüßte die Gemeinde in Jerusalem und zog hinab nach Antiochia. Gut, wir sehen also, er nimmt sie mit nach Ephesus und er lässt sie dort. Er alleine reist weiter nach Israel zurück. Und das war eine wichtige Bemerkung, die wir hier zur Kenntnis genommen haben, denn die beiden haben jetzt die spätere Arbeit des Apostels Paulus in Ephesus vorbereitet. Er ließ sie dort und sagte, fangt mal an, betet mal, knüpft mal Kontakte. Hier, ich komme zurück zu euch, wenn Gott will, und dann werden wir zusammen hier in Ephesus für den Herrn wirken. Er ließ sie dort und das war ganz, ganz wichtig. Wie begann ihr Dienst? Durch ein schlichtes zur Verfügung stellen dessen, was sie hatten, ihrer Arbeit, ihres Hauses, sich selber gaben sie dem Herrn, stellten sich zur Verfügung, arbeiteten im Team, lernten von dem Apostel Paulus, wurden jetzt hier schon alleine gelassen in Ephesus und Gott hat das weiter gesegnet. Stellen wir eine dritte Frage. Was kennzeichnete ihr Leben und ihren Dienst aus? Was kennzeichnete ihr Leben und ihren Dienst? Ich möchte es mit einem Satz sagen. Als Jünger Jesu suchten sie nicht, sich selbst zu verwirklichen, sondern sich selbst zu verleugnen. Davon haben wir gehört heute vor 2 Wochen. Sie suchten nicht, sich selbst zu verwirklichen, wie das heute ein Schlagwort ist in unserer Zeit, Selbstliebe, Selbstliebe. Annahme, Selbstverwirklichung, selbst, selbst, selbst. Selbst ist ein anderes Wort für Ich, für Ego, Ego-Verwirklichung, Ego-Liebe, Ego-Annahme. Stellt euch mal diese Worte vor, dann klingen sie schon ganz anders. Nein, der Herr Jesus hat in Matthäus 16, 24 das erste Kennzeichen der Nachfolge genannt. Er sagt, will mir jemand nachfolgen, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Das ist das erste Kennzeichen der Nachfolge. Und dabei kommt man selber nicht zu kurz. Wenn man in dieser Weise ihn in den Mittelpunkt seines Lebens stellt, dann wird unser Leben reich gesegnet. Das heißt nicht, dass man nicht auch den einen oder anderen Ausgleich haben sollte in seinem Leben, dass man nicht Zeiten der Ruhe haben sollte, dass man nicht auch mal Urlaub machen sollte, das ist alles keine Frage. Aber das kann man trotzdem, auch wenn Christus an der ersten Stelle steht in unserem Leben. Wir fragten, was kennzeichnete das Leben und den Dienst von Aquila und Priscilla. Nun, sie suchten sich selbst zu verleugnen, nicht sich selbst zu verwirklichen. Sie verzichteten auf manche Annehmlichkeiten des Lebens. Sie waren für andere da, nicht umgekehrt, dass sich andere dauernd um sie kümmern mussten, sondern sie kümmerten sich um andere und erkannten, dass die Gemeinde Jesu keine Bedienungsgemeinschaft ist, sondern eine Dienstgemeinschaft. Ich will das ein bisschen konkreter machen, wie sie sich selbst einbrachten, wie sie sich hingaben, wie das in ihrem Leben konkret aussah. Sie packten zum Beispiel sehr oft ihre Koffer. Und das ist nicht angenehm. Man sagt, dreimal umgezogen ist so viel wie einmal abgebrannt. Und das sehen wir bei ihnen. Sie packten sehr oft ihre Koffer. Haben wir das noch im Ohr? Am Anfang des biblischen Berichts finden wir sie in Rom. Da mussten sie gehen, weil der Kaiser Claudius sie alle rausgeworfen hat, die Juden, ja? Dann zogen sie um nach Korinth, erster Umzug. In Korinth treffen sie den Apostel Paulus. Er nimmt sie mit nach Ephesus, zweiter Umzug. Nicht mit dem Möbelwagen, den man anruft und hier ladet mal ein, ja? Sondern mit Handkarren und beschwerlich über die Wege der damaligen Zeit, tausende von Kilometern. Beschwerliche Umzüge unter Gefahren. Dann schreibt Paulus den Römerbrief, und er grüßt Aquila und Priscilla und die Gemeinde in ihrem Haus. Da sind sie wieder in Rom, einige Jahre später. Wieder zurück nach Rom gezogen. Das Edikt von Claudius war vorbei. Juden konnten wieder in Rom leben. Da finden wir sie in Rom. Und als Paulus den letzten Brief schreibt, den zweiten Timotheusbrief, da grüßt er Aquila und Priscilla und die Gemeinde in ihrem Hause in Ephesus. Da sind sie noch einmal in Ephesus. Der letzte Brief. Und da sehen wir, warum sie da in diesen Grußkapiteln auftauchen. Wir denken, ach, das ist nur so eine Aufzählung. Das hat alles seinen Sinn. Wir sehen ihren Lebensweg, wie sie mehrmals umgezogen sind, wie sie an vielen Orten dem Herrn gedient haben, wie sie große Opfer gebracht haben. Innerhalb von 15 Jahren zogen sie wenigstens viermal um, weil Gott sie an einen anderen Ort führte. Sie zogen um des Evangeliums willen um. In Österreich gab es vor 20 Jahren eine Initiative, die hieß Unternehmen Aufbruch. Da wurden Christen in Europa aufgefordert, auch in Deutschland, durch OM, durch das Missionswerk OM, Operation Mobilisation, nach Österreich zu ziehen und auch Christen, die in Österreich lebten, umzuziehen, in bestimmte Gegenden in Österreich, wo es kaum Christen, geschweige denn Gemeinden gab, nach Niederösterreich, in das sogenannte Waldviertel und Mühlviertel und Weinviertel und wie die Viertel da heißen, ja, die Gebiete, dorthin zu ziehen. Und viele Christen, eine ganze Reihe haben es gemacht, die meisten von ihnen Krankenschwestern, die sehr leicht irgendwo anders einen Arbeitsplatz finden, ja, aber auch andere sind dahin gezogen. Bibelkreise sind entstanden und sogar mehrere Gemeinden, weil OM dieses Unternehmen Aufbruch gestartet hatte und junge Christen ermutigt hatte, zieht an Orte, wo kein Evangelium ist und arbeitet dort, knüpft dort Kontakte, lebt als Insider, würde Jim Peterson sagen, ja, und erreicht andere Menschen für den Herrn. Ja. Ich finde das immer großartig. Einige Male habe ich es erlebt, dass Menschen, die umziehen wollten, mich vorher angerufen haben und gefragt haben, an welchen Ort sollen wir ziehen? Das war, als wir in der Gegend von Karlsruhe wohnten. Da war auch mal ein anderes Arztehepaar, die fragten, wir ziehen jetzt in den Raum Karlsruhe. Wo könnt ihr uns gebrauchen? An welchen Ort sollen wir ziehen? Wo könnt ihr vielleicht einen Bibelkreis neu beginnen in einem Dorf, ja, oder in einem Stadtteil? Das hat mich sehr bewegt, dass die fragten, wo will der Herr uns haben? Wo ist es für das Evangelium wichtig, dass wir wohnen? Nicht nur, wo ist die billigste Miete oder wo können wir irgendwie schnell unterkommen? Man muss das auch mitbedenken, wenn man umzieht. Und ich weiß auch, einige unter uns sind um des Evangeliums und um der Gemeinde willen umgezogen, hierher nach Hünfeld oder an andere Orte. B. Wir fragen, wie sah das aus in ihrem Leben, dieses Leben der Selbstverleugnung, des Lebens der Hingabe für den Herrn, positiv ausgedrückt. Sie packten sehr oft ihre Koffer. B. Sie kümmerten sich um Einzelne. Sie kümmerten sich um Einzelne. Lass uns noch ein paar Verse weiterlesen hier in Apostelgeschichte 18 von Vers 24 an. Ein Jude aber mit Namen Apollos, aus Alexandria gebürtig, ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften, kam nach Ephesus. Dieser war im Weg des Herrn unterwiesen und brennend im Geist redete und lehrte er sorgfältig die Dinge von Jesus, obwohl er nur die Taufe des Johannes kannte. Und dieser fing an, freimütig in der Synagoge zu reden. Als aber Priscilla und Aquila ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes genauer aus. Als er aber nach Achaia reisen wollte, schrieben die Brüder den Jüngern und ermahnten sie, ihn aufzunehmen. Dieser war, als er hinkam, den Glaubenden durch die Gnade sehr behilflich, denn kräftig widerlegte er die Juden öffentlich, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus sei. Sie kümmerten sich um Einzelne. Hier ist dieser Apollos nach Ephesus gekommen und Aquila und Priscilla hören ihm zu. Die haben erstmal gehört, der redete brennend, der konnte gut reden, der hatte rhetorisch was drauf, aber nicht nur das, er redete brennend im Geist, mit großer Leidenschaft von Jesus. Und da wären viele von uns mit zufrieden gewesen. Aber Aquila und Priscilla, die haben genau hingehört, die haben gehört, was er sagt, und die haben auch gehört, was er nicht sagt. Und die haben gemerkt, da fehlt doch etwas in seiner Botschaft. Da fehlt doch etwas. Er redete brennend von Jesus, hatte aber nur die Taufe des Johannes. Das heißt, er war noch auf einem Anfangsstand im Evangelium. Er hatte gehört von der Taufe des Johannes. Da in Ephesus gab es nämlich Johannesjünger, von denen im nächsten Kapitel hier die Rede ist. Die wussten nur von der Taufe des Johannes. Das hat einen bestimmten Grund. Könnt ihr mir folgen, wenn wir kurz einblenden, Johannes der Täufer, der war ja im Gefängnis und wollte gerne befreit werden von seinem Herrn, aber Jesus hatte ihm gesagt, ärger dich nicht an mir. Es ist alles richtig, ich bin der Messias, glaub an mich, es erfüllen sich die Propheten, ich mach krank gesund, ich heile, aber Johannes, ich werde dich nicht befreien, ärger dich nicht an mir. Du kriegst eine andere Befreiung. Du wirst direkt in den Himmel befreit. Und da hast du keine Sorgen mehr. Und später wurde er enthauptet. Wegen einem Tanzgirl. Wegen der Tochter des Herodias. Und das haben die Johannesjünger ihrem Meister übel genommen. Das haben sie ihm übel genommen, dass er ihren Führer, den Johannes den Täufer, nicht befreit hat aus dem Gefängnis. Und es gibt eine Doktorarbeit darüber, da hat jemand sehr gründlich geforscht und hat gezeigt, dass diese Gruppe, diese Johannesjünger, sich abgesondert hatten, die waren da weit gegangen, unter anderem bis nach Ephesus, und hatten sich da in sich abgekapselt, und man vermutet, dass die nicht einmal wussten von Pfingsten. Die wussten nicht, was da geschehen war. Die wussten von Jesus, dass er geheilt hat und dass er der Messias war, dass er gestorben ist, auferstanden. Aber sie wussten nicht von Pfingsten, dass inzwischen der Heilige Geist ausgegossen ist, dass inzwischen eine Gemeinde Jesu Christi entstanden ist. Das alles wussten sie nicht. Sie wussten nur von der Taufe des Johannes, weil sie sich abgesondert hatten und mit den anderen Christen gar keine Verbindung hatten. Und schaut, jetzt nehmen ihn Priscilla und Aquila zu sich. Sie nehmen ihn an die Seite. Die haben diesen Prediger nicht öffentlich kritisiert, sind nicht aufgestanden und haben da eine Szene gemacht. Ja, das ist immer falsch, wenn man so etwas tut. Sondern die sind hinterher hingegangen und haben gesagt, komm mal zu uns. Wir laden dich ein. Und dann haben sie ihm den Weg Gottes, hier steht den Heilsweg wörtlich, also den Weg der Errettung, genauer ausgelegt, unter sechs Augen. Das ist der Hinweis, das ist der Beleg dafür, dass etwas nicht stimmte mit seinem Evangelium. Sie hörten, da fehlt etwas. Er hat nicht gepredigt, dass der Heilige Geist inzwischen ausgegossen ist, dass man wiedergeboren werden kann durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass man zur Gemeinde hinzugefügt wird durch die Taufe mit dem Heiligen Geist. Sie sind stehen geblieben bei Johannes dem Täufer und bei seiner Botschaft. Und da haben sie ihm geholfen. Sie haben sich um ihn gekümmert. Das hat vielleicht mehrere Abende gebraucht. Das ging vielleicht nicht in 10 Minuten. Aber sie haben ihm geholfen und er blieb nicht weiter stecken. Und dann erst wurde er ein Werkzeug für den Herrn. Dann wurde er noch mehr gebraucht von Gott. Und als er dann nach Korinth zog, wo Paulus inzwischen weg war, wo Paulus 18 Monate gewesen war, als er dorthin kam, nach Achaia, da war er den Glaubenden durch die Gnade sehr behilflich. Fällt euch auf, er war den Glaubenden behilflich durch die Gnade. Aquila und Priscilla waren ihm behilflich gewesen, hatten ihm weitergeholfen und nun hat er denselben Dienst an anderen, die stecken geblieben waren. Ihr Lieben, darf ich da mal das anwenden auf uns? Wie viele Christen gibt es in unserer Zeit, die irgendwo an einem bestimmten Punkt stecken geblieben sind? Der eine da, der andere da. Und sie kommen bis zu einem bestimmten Punkt, aber es geht nicht weiter in ihrem Glaubensleben. Und da braucht es Aquila und Priscilla Seelen. Da braucht es solche seelsorgerlichen Menschen, die den anderen weiterhelfen im Glauben. Die sich Zeit nehmen, die sich kümmern. Hirten und Seelsorger, die sich mit Leuten treffen, die sie weiterführen. Es ist nicht genug, wenn Menschen zum Glauben kommen und getauft werden. Wunderbar, wenn sie getauft werden. Aber dann geht es noch weiter im geistlichen Leben. Und da ist es wichtig, dass es solche Apollose gibt, die weitergeführt werden durch Aquila und Priscilla Seelen. Vielleicht kannst du einen Dienst darin sehen, andere weiterzuführen, anderen weiterzuhelfen durch die Gnade. Und noch einen Punkt will ich nennen. Wir fragen, was kennzeichnete ihr Leben und Dienst aus? Sie stellten ihr Haus zur Verfügung, wo immer wir sie finden. Wo sie sind, heißt es immer, und die Gemeinde in ihrem Haus. Ob das jetzt eine Wohnung war, ob das ein eigenes Haus war oder gemietet, spielt gar keine Rolle. Sie stellten ihr Haus zur Verfügung. Schaut, damals, im ersten Jahrhundert nach Christus, gab es weder Kirchen noch Kathedralen, und Dome, auch keine Gemeindehäuser, auch nicht sowas, wie da draußen am Entstehen ist, gab es, ja, es gab es nicht. Die Gemeinde Jesu versammelte sich hin und her in den Häusern der Gläubigen. Und da, wo Geschwister waren, die ein eigenes Haus hatten, vielleicht sogar mit einer gewissen Größe, die Platz hatten, die luden die Gemeinde ein in ihr Haus. Und ich bin froh, dass das durch alle Jahrhunderte so war, dass Menschen Christen aufgenommen haben, Geschwister in ihre Häuser, zu Haus Bibelkreisen, zu Haus Gebetskreisen, zu Haus Gemeinden, zu Gastfreundschaft, zu seelsorgerlichen Dienst an den anderen, die Wohnungen öffnen, das Haus öffnen, andere einladen. Nicht zu Hause sitzen und denken, oh, wann ruft mich mal einer an, wann werde ich mal eingeladen, selber einladen. Und dann kommt das auch irgendwann zurück, dann wird man auch von anderen eingeladen. Natürlich, es muss auch gehen, wenn zum Beispiel eine Schwester ist, deren Mann das nicht wünscht, deren Mann noch nicht gläubig ist, dann geht es nicht, ist klar. Ja? Aber wenn es geht, wenn man dafür den Platz hat und auch den Willen, dann ist natürlich klar, dann darf man keine Angst haben vor einem Kratzer am schönen Wohnzimmerschrank, keine Angst haben, dass auch mal ein Schneematschabdruck auf dem Teppich ist, ja, oder so. Das ist ganz klar, das passiert. Die Familie, von der ich eingangs sprach, die Arztfamilie in Mannheim, die haben 2 Jahre lang die angehende Gemeinde in ihrem Wohnzimmer gehabt. Ich habe einmal miterlebt, wie eine Frau kurzen Schwächeanfall kriegte und die fiel nach hinten um auf den schönen Glas-Wohnzimmertisch und er war im Eimer. Ja? Das passiert alles bei Gemeindegründungsarbeit. Da geht mal ein Tisch kaputt und die Kinder haben irgendwas mal kaputt gemacht. Was soll's, ja? Das gehört dazu. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Also, da muss man bereit sein, sich selbst mit allem, was man ist und hat, auch mit dem Haus, das Haus gehört dem Herrn und der Tisch und der Teppich, der Fußboden, das gehört alles dran. Das stellt man zur Verfügung. Und wenn dann mal was dran kommt, ja, dann ist das nicht so schlimm. Das gehört ja dem Herrn, das gehört ja nicht mir. Ja, dann brauche ich mich darüber nicht aufregen. Wir haben an vielen Orten erlebt, wie Menschen ihr Haus geöffnet haben. An vielen Orten. Für Bibelkreise. im Raum Karlsruhe oder später für Gemeinden im Raum Mannheim. Die Familie Wunschig, Arztfamilie in Mannheim, eine Familie Ries in Ilvesheim, wo wir dann lange gewohnt haben. Ein Architekt mit seiner Frau hat das Haus geöffnet. Dort entstand eine Gemeinde, zu Hause im Wohnzimmer. Hier haben Menschen ihr Haus geöffnet. In Bad Salzschlirf, in Rasdorf, in Hünfeld, in Hilders, in Lauterbach, wo immer, ja, wo Bibelkreise sind. Häuser haben sich geöffnet für die Sache des Herrn. Und vielleicht gehen noch weitere Häuser auf und Wohnungen, wenn es der Herr so führt, wenn es ein Segen sein kann für seine Sache, für das Evangelium. Lass mich die letzte Frage noch stellen, vierte Frage. Welche Bedeutung hatte Ihr Dienst für andere? Wenn wir den Apostel Paulus interviewt hätten und gesagt hätten, Paulus, du kennst doch Aquila und Priscilla ganz gut, sag mal ein paar Sätze über die. Dann hätte er gesagt, die zwei, Aquila und Priscilla, Mensch, solche Leute waren das, solche Leute, die haben sogar für mich ihren Kopf hingehalten, ihren Hals, steht in Römer 16, Vers 4. Die haben für mich ihr Leben riskiert, sagt Paulus. Wenn wir einzelne Gläubige gefragt hätten, du, was bedeuten dir Aquila und Priscilla? Wenn wir zum Beispiel den Apollos gefragt hätten, der hätte gesagt, Mensch, bin ich dankbar für den Dienst von diesen beiden. Bin ich dankbar für die. Die haben sich Zeit genommen für mich. Die haben mir weitergeholfen. Ich wäre heute noch stecken geblieben. Ich wüsste heute noch nichts weiter als von der Taufe des Johannes. Die haben mir den entscheidenden Schritt verholfen. Und so konnte ich ganz anders für den Herrn wirken in Korinth und an anderen Orten. Wenn wir ganze Gemeinden gefragt hätten, Korinth, die Gemeinde in Korinth, die Gemeinde in Ephesus, die Gemeinde in Rom, die hätten gesagt, Aquila und Priscilla, hätten wir nur mehr von solchen Ehepaaren. Die haben sich ganz für den Dienst eingesetzt. Wo sie waren, haben sie sich selbst gegeben und das, was sie hatten. Sie haben Gastfreundschaft geübt, sie haben Opferbereitschaft gezeigt, sie waren vorbildlich in ihrer Hingabe für den Herrn. Sie waren für andere da und das war eine große Ermutigung für alle Gläubigen, die sie kannten, mit denen sie zusammenlebten. Und es gibt noch einen Grund, der Bedeutung hat in ihrem Dienst für andere, nämlich, dass sie im Neuen Testament stehen, dass sie hier in diesen wenigen Stellen, die wir gelesen haben, diese vier Stellen, dass sie erwähnt wurden. Dadurch haben sie Bedeutung für alle Christen des ganzen Gemeindezeitalters. Denn dadurch können wir heute Morgen uns mit ihnen beschäftigen, weil ihre Namen hier stehen, weil diese wenigen Dinge über sie berichtet sind, können wir damit uns heute Morgen beschäftigen und eine ganze Predigt daraus machen, ja, und sie als Vorbilder für uns nehmen. Wir sehen nämlich Menschen, die Gott gebraucht, fragen in allen Dingen nach dem Willen Gottes, besonders bei Berufswahl, Wahl des Ehepartners, und auch Wahl des Wohnortes. Herr, was willst du? Wo willst du mich haben? Wo kannst du mich am besten gebrauchen? Menschen, die Gott gebraucht, beginnen mit unscheinbaren Diensten. Ganz schlicht, ganz unscheinbar, wenig spektakulär. Stellen ihr Haus zur Verfügung. Oder fangen irgendwo an, helfen mit bei der Kinderarbeit, bei der Sonntagsschularbeit, bei Hauskreisarbeit, bei Bauarbeit, bei irgendetwas, wo sie sich eben einbringen können und wachsen dabei. Und Menschen, die Gott gebraucht, wollen nicht sich selbst verwirklichen, sondern dem Herrn durch ihr Leben Ehre machen, sich ihm hingeben. Die haben den Wunsch, Herr, ich möchte nicht nur meine nackte Seele in den Himmel retten. Klar, jeder von uns möchte einmal das ewige Leben haben, genießen, auch in der Gegenwart Gottes. Aber das ist zu wenig. Wir wollen auch hier in diesem Leben ihm zur Verfügung stehen. Und darum sind Menschen, die Gott gebraucht, zu Opfern an Kraft, Zeit, Geld, wo nötig sogar Gesundheit, bereit. Das ist die Botschaft für die Geretteten unter uns, für die Kinder Gottes, für die, die selbst auch auf dem Weg sind. Wir werden durch Aquila und Priscilla sehr ermutigt, sehr herausgefordert, sehr angespornt, es ihnen gleich zu tun. Aber Vielleicht gibt es auch jemanden unter uns, der sagt, ja, ich möchte auch gerne vom Herrn gebraucht werden, aber ich bin ja noch gar nicht gerettet. Mein Leben gehört ja noch gar nicht ihm. Dann ist natürlich der erste Schritt, dass wir unser Leben ohne Wenn und Aber dem Herrn Jesus Christus übergeben, ausliefern, anvertrauen und sagen, Herr, zuerst will ich dein Opfer für mich annehmen und wirklich dein Kind werden, dein Jünger werden, dir nachfolgen. Und dann möchte ich sagen wie Paulus, Herr, hier bin ich, was willst du, dass ich tun soll? Ja, Menschen, die Gott gebraucht, haben wir hier gesehen. Menschen, die ihr Leben dem Herrn geweiht haben. Was wäre das eine heilige Stunde heute Morgen, wenn jemand unter uns sagen würde, Herr, bisher habe ich mehr so für mich gelebt. Ja, ja, ich bin schon gläubig eine Weile, aber ich habe noch gar nicht richtig so mein Leben dir ausgeliefert, dir zur Verfügung gestellt und gesagt, Herr, von jetzt ab will ich wirklich fragen, wo willst du mich gebrauchen? Wo kann ich für dich und für andere ein Segen sein? Manchmal kommt das erst eine Weile nach der Bekehrung, dass man zu diesem Schritt der Hingabe an den Herrn kommt, dass man so eine tiefere Hingabe vollzieht und sagt, jetzt möchte ich wirklich auch von dir gebraucht werden. Denn unsere Väter haben in einem Lied gesagt, du bist es wert, dass man dich ehrt und sich in deinem Dienst verzehrt. Es ist wirklich wert. Wollen wir miteinander aufstehen und beten? Himmlischer Vater, wir danken dir heute Morgen ganz besonders für dieses Ehepaar Aquila und Priscilla, die damals gelebt haben. Danke, Herr, dass du sie in die Bibel genommen hast, in das Neue Testament. Danke, dass sie uns damit zum Vorbild geworden sind. Danke, Herr, für dieses großartige Beispiel eines hingegebenen Lebens, eines fruchtbaren Lebens. Herr, was hast du durch dieses Ehepaar getan? Und so wollen wir auch heute Morgen von ihnen lernen, wollen dich bitten, Herr, dass wir nicht nur konsumieren, dass wir kein Konsumentenchristentum führen, dass wir nur immer haben wollen von dir, von anderen, sondern dass wir auch bereit sind zu geben. Danke, dass du auch verstehst, Herr, wenn wir in einer Phase sind unseres Lebens, ob wir krank sind oder schwach, wo wir mehr von anderen empfangen dürfen und sollen. Aber Herr, wir, die wir gesund sind, die wir noch Kraft haben, uns lass doch bitte auch diese Hingabe vollziehen. Ich möchte es tun, Herr. Und ich bitte dich auch für meine lieben Geschwister, dass wir wirklich unser Leben, das, was wir sind und haben, dir ohne Vorbehalte, ohne Wenn und Aber zur Verfügung stellen. Ich möchte auch bitten für unsere Täuflinge, für Elke und für Dennis, dass dieser Tag auch so ein Meilenstein sein darf in ihrem Leben, wo sie diese Bekräftigung vollziehen vor vielen Zeugen und sagen, dass du ihr Leben regieren sollst und dass es auch dir zur Verfügung stehen soll. Ja, Herr, wir danken dir, dass du alles für uns gegeben hast und wir wollen wirklich bereit sein, zu antworten, Echo-Liebe zu praktizieren. Dazu gib du bitte Gelingen. Amen.